herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Ich bin Anna und bei PERI für das strategische Recruiting und Employer Branding zuständig.
Und ich bin Jessie. Ich arbeite in der PERI Academy, ein Team, welches für die globale Mitarbeiterentwicklung zuständig ist.
Wir freuen uns sehr, heute den Auftakt unserer Podcast-Reihe zu machen, in der wir zeigen möchten, was die Menschen und Themen bei PERI so einzigartig macht. Als inhabergeführtes Unternehmen in der zweiten Generation kann PERI auf eine mittlerweile mehr als 50-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Gemeinsam mit Alexander Schwörer möchten wir heute darüber sprechen, wie sich PERI seit der Gründung durch seine Eltern im Jahre 1969 entwickelt hat, welche Rolle er dabei eingenommen hat und was PERI als Familienunternehmen als Arbeitgeber so besonders macht. Wo sehen Sie den großen Unterschied zwischen Familienunternehmen und Unternehmen, die nicht in Familienhand sind?
Da gibt es viele Unterschiede. Sehr stark geht es um die Zeitspanne des Blickwinkels. Natürlich muss man kurzfristig denken, weil man natürlich dafür sorgen muss, dass das Unternehmen kurzfristig gesund ist, gar keine Frage. Aber im Grundsatz geht es bei den Entscheidungen, die wir treffen, immer um die langfristige Perspektive. Es geht weniger darum, dass wir sagen, okay, wir müssen hier irgendwelchen fremden Investoren, die unter anderem vielleicht noch divergierende Interessen voneinander haben, wie das häufig eben bei börsennotierten Firmen ist, wie das bei Firmen, die in Private Equity Hand sind, ist. Dort ist der Entscheidungshorizont viel kürzer. Das heißt, Sie müssen im Grundsatz entscheiden, wie Sie in dem nächsten Quartal dastehen. Sie müssen entscheiden, wie Sie im nächsten Jahr dastehen. Und das Management in diesen Firmen tickt häufig so, dass sie sagen, okay, mir geht es darum, dass ich während meiner Tenure, also meiner Zeit in diesem Unternehmen, möglichst nichts anbrennen lassen möchte, wenn man so möchte. Wir dagegen können uns wirklich langfristig orientieren. Wir denken eher an die nächste Generation. Wir wollen, dass PERI langfristig gut aufgestellt ist. Wir wollen, dass PERI langfristig innovativ ist. Wir wollen, dass PERI langfristig eine gute Marktposition erreichen kann. Das sind unsere Ziele und das wollen wir erreichen, indem wir die richtigen Schritte jetzt unternehmen, um PERI langfristig überlebensfähig zu machen. Unsere Aufgabe ist es als zweite Generation, dass wir irgendwann, wenn wir die Firma übergeben an die nächste Generation, ein sehr gesundes Unternehmen an diese dritte Generation übergeben können. Das ist es, wie ich auch meine Aufgabe betrachte, als Gesellschafter dieses Unternehmens.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Ihr Vater das Unternehmen seinerzeit gegründet hat?
Also ich war damals selber noch nicht geboren, aber ich kann also nur die Details wiedergeben, die ich von meinen Eltern her kenne. Mein Vater hatte immer in sich den Wunsch, selbstständig zu sein. Und er kam damals, nachdem er in seiner eigenen Familienfirma gearbeitet hatte, nach Ulm 1968 und gründete zunächst ein Ingenieurbüro für Rationalisierung im Betonbau oder im Bau allgemein. Hat dann aber festgestellt, dass eigentlich das nicht so ganz sein ist, nur zu beraten, und er wollte etwas produzieren. Und dieses Produzieren besann er sich auf den PERI-Träger, also auf diesen damaligen T70-Träger, den er bereits in seiner Zeit als technischer Leiter bei Schwörer auf der Schwäbischen Alb konzipiert hatte, der aber dort nie zur Umsetzung gelangte. Und dann war also die Entscheidung getroffen, diesen Träger produzieren zu wollen und somit ein Startup zu gründen, wenn man so möchte. Und dann fuhren meine Eltern hier in der Gegend rum und haben Grundstücken gesucht, die finanzierbar waren, denn viel Geld hatten sie nicht. Ulm hatte kaum Flächen, das fiel damals raus, dann waren auch die Preise zu hoch, und Weißenhain lag noch so ein bisschen in der Diaspora. Damals war die Bahn seit, glaube ich, 2 Jahren fuhr nicht mehr. Die Autobahn war noch nicht gebaut, Weißenhain war so ein bisschen abgehängt. Dementsprechend waren hier natürlich schon die Grundstücke günstig. Zweitens war hier ein sehr proaktiver Bürgermeister namens Bauer, der dafür sorgte, dass hier ein Grundstück zu finden war. Und drittens hatte ein Onkel meiner Mutter hier in Weißenhain eine Holzhandlung. Das war sozusagen der erste Vertriebskanal, der damals gefunden worden ist. Und so kam die Entscheidung eben auf Weißenhain. Das war also im Grunde die Entscheidung für Weißenhain. Der Name PERI fiel deswegen erstens, weil die Firma in Abgrenzung zur Firma meiner Onkels auf der Schwäbischen Alb nicht Schwörer heißen sollte. Und zweitens musste der Name kurz sein, denn er musste in diese Rattergeräte, also Telex-Geräte, die ja damals üblich waren, das war also noch die Zeit vor E-Mails und vor Fax, sondern wirklich die graue Vorzeit, wo irgendwelche Ratterkisten mit Endlospapier in den Firmen standen. Und dort bekamen sie Telegramme. Und diese Telex-Telegramme waren damals Standardtechnik und die hatten nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen und der Name Schwörer mit OE wäre zu lang gewesen und dementsprechend kamen die auf, muss es als wirklich ein kurzer, prägnanter Name sein. Und dann gab es die berühmte, den berühmten Abend im Haus meiner Eltern in Ulm vermutlich, schätze ich, oder in Thalfingen, wo sie damals gewohnt haben, glaube ich, wo sie suchten nach einem geeigneten Namen, mit Rotweinunterstützung wohl, so wird berichtet, und sie haben dann unterschiedliche Fremdwörterlexika auch durchsucht. Und irgendwann kam mein Vater wohl auf den Punkt, wo er sagte, Peri, das ist es, umherum, die Schalung ist um den Beton herum. Und damit war Peri geboren. Ja? Wir können heute froh sein, dass der Name nicht Schwöre ist, weil der außerhalb Deutschlands nur sehr schwierig auszusprechen ist. Ich habe lange in Amerika auch gelebt und dort ist der Name Schwörer, Schworer oder irgend so ähnlich nicht aussprechbar. Und von daher bin ich eigentlich froh, dass der Name nicht Schwöre ist, sondern Peri.
Peri hat ja mittlerweile 70 Tochtergesellschaften und zählt rund 9.500 Mitarbeiter weltweit zum Team. Die ersten ausländischen Standorte wurden 1974 in der Schweiz und in Frankreich eröffnet. Darauf folgte Spanien, 4 Jahre später Benelux und ganz zuletzt 2018 China, Indonesien und Irland. Nach der Gründung in Weißenhorn ist Peri ja zunächst vor allem in Europa stark gewachsen. So ein globales Wachstum verläuft sicherlich nicht ohne Herausforderungen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Peri Niederlassungen außerhalb Europas gegründet hat?
Dass Peri ins Ausland ging, das passierte ja schon nach 5 Jahren nach der Firmengeschichte. Damals angetriggert auch durch die Ölkrise, weil wir damals hier in Deutschland, ging der Markt doch deutlich zurück. Wir waren noch ein kleines und junges Unternehmen und kamen im Grundsatz nicht wirklich, das Risiko von einem Markt abhängig zu sein, wurde sehr deutlich. Ja, also der Markt ging hier zurück und Peri hatte richtig Schwierigkeiten im Jahr 1974. Und aus diesem Grunde wurde mit Schweiz und Frankreich damals die ersten Töchter auch gegründet. Ein Jahr später folgte ja Spanien. Was damals auch entstand, war die Exportdivision. Und die Exportdivision, die war, glaube ich, zuerst in München, wenn ich das richtig weiß, war im Grunde eine Truppe von Verkaufsingenieuren und auch Anwendungstechnikern, die in München saßen und deren Aufgabe es war, insbesondere mit deutschen Baufirmen, später natürlich mit jedem, der auf einer Messe zu uns kam, Projekte in aller Welt zu machen. Das funktionierte auch recht gut, insbesondere im Bereich Middle East. Damals war Irak beispielsweise ein wichtiger Markt, aber auch Saudi-Arabien. Wurden Projekte gewonnen und die wurden auch von deutschen Baufirmen vielfach umgesetzt. Damals war also im Grunde jeder, der in Deutschland baute, hatte auch eine internationale Abteilung und die arbeiteten dort auch im Middle East. Und so kam Peri erstmal voran. Das änderte sich so ein bisschen dann in den 80er Jahren mit den USA. Da wurde ein Abenteuer gestartet, was Peri sehr viel Geld gekostet hat, durch eine völlig falsche Strategie. Man muss sich vorstellen, dass Peri natürlich damals ohne jegliche Vorbereitung, ohne jegliche Marktanalyse, ohne jegliche Controlling und ähnliche Unterstützung einfach irgendwo ins Ausland ging. Da wurden 2 Leute eingestellt und denen wurde gesagt, ja, fangt mal an. Ja, das war im Grunde, so ging's los. In manchen Bereichen hat das funktioniert, wenn eben der Markt gut war und wenn die Leute auch gut waren, wenn die eben nicht so doll waren, hat das Konzept nicht so gut funktioniert. Und das war USA ein Beispiel. Das heißt, die erste außereuropäische Expansion war eigentlich ein Markt, der heute zu unseren Kernmärkten zählt, der heute im Grundsatz auch ein wichtiger Markt für uns ist, nämlich in die USA. Die ganz große Expansionswelle von Peri ins Ausland, die kam aber erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1990. Und zwar deswegen, weil wir gesehen haben, dass der deutsche Markt an sich jetzt boomen würde für circa 5 Jahre, vor allen Dingen herausgelöst oder getriggert durch staatliche Subventionen steuerlicher Natur, die aber dann auslaufen würden. Ich glaube, Ende 95 oder 96 sind die ausgelaufen. Und das bedeutete, dass dann abzusehen war, dass auch die deutsche Wirtschaft in eine Krise geraten würde, was dann auch geschah. Und in dieser Voraussicht haben wir damals damit begonnen, Tochtergesellschaften in aller Welt zu gründen. Zuerst in den damals noch gerade frisch offenen Osteuropa, dann aber auch in vielen anderen Staaten um uns herum, Westeuropa, Nordeuropa. Und dann ging es natürlich auch in andere Märkte außerhalb. Jetzt haben wir dann vermehrt festgestellt, dass mit unserer deutschen Denke und den hier auch notwendigen Systemen und Produkten es immer schwieriger war, tief in die Märkte hineinzukommen, die außerhalb von Europa liegen. Das ist in Osteuropa teilweise schon schwierig, wenn man nach Rumänien oder sowas schaut, nach Bulgarien. Das wird immer komplexer und immer schwieriger, je weiter sie in Märkte kommen, die einfach nicht das hohe Kosten- oder Lohnkostenniveau haben, wie wir das hier in Deutschland eben haben. Deswegen haben wir vor circa 5 Jahren damit begonnen, Mid-Market-Systeme zu entwickeln, die eben ganz gezielt für diese Märkte geeignet sind. Das heißt, wir haben also auch sicherlich viele, in Anführungszeichen auch sicherlich viele Fehler gemacht und wir haben viel auch lernen müssen, in diese außereuropäischen Märkte reinzukommen, weil die anders bauen, weil die ganz andere Kostenniveaus haben und weil sie auch ganz andere Bautraditionen, Baukulturen haben, bei denen wir uns teilweise auch schwer tun und nicht die geeigneten Systeme hatten. Heute, meine ich, haben wir viel mehr davon abgedeckt und können sicherlich sehr viel wettbewerbsfähiger in diesen Märkten auftreten. Aber das hat einfach auch Jahre gedauert, bis wir so weit waren, dass wir das verstanden haben.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass das Unternehmen in dieser langen Geschichte auf viele Herausforderungen zurückblicken kann. Wie haben Sie denn persönlich den Erfolg und die Entwicklung des Unternehmens erlebt?
Gut, mich hat als Student und auch davor Peri immer interessiert. Deswegen war für mich auch die Richtung BWL damals irgendwo vorgezeichnet. Ich kam damals nach Mannheim an die Uni und habe dort eine super Zeit gehabt und kam dann auch irgendwo mit Peri USA in Kontakt und war dann auch ja dort längere Zeit tätig. Jetzt hat Peri für mich, ich habe immer gesehen, dass es egal, in welchem Markt man ist und egal, wie auch sehr ein Markt im Tief ist, und das kommt immer wieder vor, das ist auch völlig normal, es gibt immer eine Chance. Es gibt immer eine Chance zu jedem Zeitpunkt in jedem Markt. Und das ist das, was eigentlich auch den Spaß auszeichnet. In einem Boom erfolgreich zu sein, kann eigentlich fast jeder. Ja, weil die reifen Früchte zu pflücken, und das haben wir auch in vielen Phasen gemacht, und das ist auch gut so, das ist schön. Aber die wirkliche Kunst ist es, in einer schwierigen Marktphase erfolgreich zu sein, weil jetzt es wirklich bedeutet, einen Markt systematisch zu strukturieren und einen Markt systematisch anzugehen und genau zu schauen, wo die Chancen liegen. Aber wie gesagt, die Chancen sind immer da. Und das ist auch jetzt der Fall, ja, dass wir jetzt natürlich auch schauen können, wo haben wir Kunden, in der wir vielleicht im Boom gar nicht die Zeit haben, sie anzugehen? Ja? Muss ich mir eine gute Liste machen und dann eben schauen, mit welchen Argumenten ich diese Kunden überzeugen kann. Also jede dieser Krisenzeiten hat für uns wirklich eine Chance auch gegeben, uns zu verbessern. Man muss eben nur aufmerksam sein, nicht den Kopf in den Sand stecken und warten, bis alles vorbei ist, sondern immer wieder aufmerksam an sich arbeiten.
Welche Ereignisse und Entwicklungen sind Ihnen dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben, positive wie auch negative?
Es gibt viele, viele, viele Erlebnisse, die ich da im Kopf habe. Angefangen von meinem ersten Sales Call in USA, das war 1996. Da wurden wir gleich mal vom Bauleiter von der Baustelle geworfen, ja, mit dem Satz, and excuse my language, get the fuck off my job site. 2 Tage später haben wir einen Auftrag gehabt. Das war toll, weil es einfach bewiesen hat, dass man mit Beharrlichkeit zum Ziel kommt. Dann kann ich mich erinnern an den ersten Großauftrag, den wir geholt haben mit dem Jürgen Nieder zusammen. Das war der Park Tower, ein Hyatt Hotel in Downtown Chicago, 73 Stockwerke hoch. Da haben wir echt auch eine super Leistung gebracht, insbesondere auch Jürgen Nieder, dieses Projekt zu holen. Das hat wirklich auch uns gewaltig nach vorne gebracht in den USA und uns auf die Karte gebracht. Ich erinnere mich an den Panama-Kanal, wie der gewonnen wurde und wie wir damals dann hörten, dass der sich noch verdoppeln würde, weil die eine Bauverzögerung hatten. Wahnsinn, also solche Erfolgserlebnisse sind immer wieder toll. Aber es sind auch die vielen, vielen kleinen Themen. Also mir macht es irre viel Spaß, auch auf Baustellen zu gehen und kleinere Projekte zu sehen. Ich war das vergangene Jahr, aufgrund dessen, dass ich nicht wirklich reisen durfte, viel in Deutschland unterwegs und habe dort in Deutschland Kunden getroffen, auch viele, viele Mittelständler. Und es ist beachtlich, was diese Firmen auf dem Kasten haben. Das ist wirklich toll. Und wenn man sieht, was wir in Deutschland wirklich für tolle Kundenbeziehungen haben, dann ist das extrem begeisternd und macht mir sehr viel Mut und Hoffnung für die Zukunft. Und für die Töchter im Ausland, da kann man nur sagen, das, was ich hier eben gesehen habe, ist etwas, was jeder auch lernen kann. Wir haben in vielen Ländern tolle, tiefe Kundenbeziehungen, aber in vielen anderen Ländern können wir das auch noch lernen, können wir auch das noch aufbauen. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Wir sind noch lange nicht am Ziel, dass wir überall in jedem Segment Marktführer sind, sondern wir haben noch sehr, sehr viel vor uns.
Wenn wir jetzt ganz konkret auf Sie schauen, welche Rollen hatten Sie während dieser Zeit im Unternehmen und wie hat sich Ihre Rolle mittlerweile verändert?
Die hat sich natürlich gewaltig verändert. Ich fing mal an, als ich war ja 99 mit dem Studium fertig und ging dann ziemlich schnell in die USA. Und ich war damals in Chicago angesiedelt und ich kann mich erinnern, dass ich Container im Lager in Indianapolis damals noch ausgeladen habe und dabei geholfen habe, das Material zu sortieren, weil gerade kein anderer da war. Ja? Also ich habe mit solchen Dingen mal angefangen, das hat auch irre viel Spaß gemacht. Also ich war mal richtig operativ, ich war auch bei vielen Kundenmeetings drin, ich war bei vielen Verhandlungen mit dabei, auch da habe ich interessante Erfahrungen gemacht, mal Rahmenabkommen mit BAM verhandelt oder damals vielleicht sogar noch Müller-Altvater in Stuttgart und dann von Geschäftsführer wurde dann gewechselt zum Einkäufer und dann ist der Einkäufer klein gemacht und dann kam wieder der gute Einkäufer und hat es wieder kommen lassen, also die haben Spielchen mit uns gespielt, das haben wir auch alles miterlebt. Das heißt, damals war ich richtig operativ mit im Geschehen drin und es hat sich natürlich dann durch die Rolle in der GGF auch verändert. Ich habe dann das am Anfang gar nicht wahrhaben wollen, dass sich dann meine Rolle so verändert. Also wenn Sie dann Spaß dran haben, dass Sie in diesem actiongeladenen System drin sind, dann und dann plötzlich in der GGF sitzen müssen, wo Sie dann bloß noch PowerPoints und Excel-Sheets anschauen, dann fehlt Ihnen das. Aber Sie lernen dann nach und nach, dass Sie da auch eine ganz andere Rolle haben und Sie versuchen, diese Rolle dann natürlich auch zu gestalten. Ja, und dann hat sich's wieder verändert, jetzt natürlich letztes Jahr, wobei ich jetzt natürlich mir sehr viel bewusster wurde, was für eine Rolle eigentlich bedeutet. Am Anfang sind sie eher passiv und die Rolle verändert sich und sie laufen der hinterher. Und jetzt bei der letzten Veränderung war ich eher aktiv und habe gesagt, nee, ich will das und das und das und das eigentlich gar nicht mehr so sehr. Ich will mich eher auf das und jenes konzentrieren. Und dadurch hat sich natürlich schon meine Rolle verändert, aber vor allen Dingen auch, weil ich sie verändern wollte. Ja? Ich wollte mich auf das konzentrieren, was ich jetzt mache. Jetzt ist natürlich nur dieser blöde Virus unterwegs und ich komme eigentlich nicht so richtig dazu, das zu tun, was ich eigentlich will. Aber irgendwann ist auch dieser Virus wieder vorbei und dann werden wir das mit Vollgas machen.
Wie nehmen Sie, wenn Sie auf Ihre eigene Studienzeit und berufliche Laufbahn zurückblicken, heutige Studierende im Vergleich dazu wahr? Ganz besonders mit Blick auf deren persönliche Karriere, aber auch Lebensplanung und Erwartungen, die Studenten heute an Arbeitgeber haben.
Da hat sich brutal viel verändert in diesen, was sind es jetzt, über 20 Jahren. Wir waren damals als Studenten, ich war immer eine Ausnahme, weil ich irgendwie Peri im Hinterkopf hatte, aber viele der Kommilitonen von mir vor über 20 Jahren, die waren erstens mal großkonzernorientiert, erstens, waren Mittelständler wie Peri vollkommen uninteressant, zweitens beratungsfokussiert und vielleicht noch Investmentbank. Das waren so die drei, die eigentlich gezogen haben. Und dann ging es vor allen Dingen um Geld und um Statussymbole wie Auto. Das wurde diskutiert. Hey, die haben mir keine Ahnung, 3er BMW angeboten, so ein Ding. Das wurde damals als Student diskutiert. Das hat sich komplett verändert. Dann kam die Generation so um die Finanzkrise herum, also 10 Jahre später. Da zählte plötzlich Werte, Inhalt. Ja, das war das, was damals im Vordergrund stand. Ja, Geld ist gar nicht so wichtig, aber wenn ich irgendwo was beitragen kann und sehe, dass ich was umsetzen kann, richtig super und da will ich hin, war für uns natürlich ein gefundenes Fressen. Plötzlich war Mittelstand, war Familienunternehmen in aller Munde. Plötzlich hatten wir auch eine Chance, wahrgenommen zu werden, was wir früher gar nicht wahrgenommen wurden. Und dann jetzt hat sich so in den letzten Jahren, es ist, glaube ich, geht auch immer mit den Konjunkturzyklen so ein bisschen mit, natürlich wieder verändert. Wir gingen in eine Boomphase, jeder hatte irgendwie keine Ahnung, wie viele Angebote. Wir waren natürlich größer geworden und dementsprechend wurden wir auch wieder anders wahrgenommen. Aber wir hatten uns schon wieder mit natürlich auch Gehaltsvorstellungen und ähnlichen Themen auseinanderzusetzen, die mich dann wiederum an meine Studienzeit erinnert haben. Wenn mir dann einer erklärt, ja, Daimler bietet das. Ich sage, ja gut, das ist A, natürlich irgendwo Großkonzern und die haben natürlich Nachteile. Und da wurden dann plötzlich die Nachteile gar nicht mehr so gehört, sondern eigentlich der Daimler. Ja, und das war natürlich dann wieder eine andere Phase. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Konsequenzen die Corona-Zeit mit sich bringt. Es ist heute viel vielfältiger geworden. Und zwar deswegen, weil es viel mehr unterschiedliche Studiengänge gibt und weil natürlich auch so Themen wie Startups, wie Unternehmertum, was ich sehr gut finde, viel präsenter geworden sind, auch bei den Studenten, als bei uns damals. Ich hatte mal eine Phase, wann war das, so 96, 97, da musste ich ein Seminar machen und dort ein Referat halten und ich habe die circa 25 Leute im Raum gefragt, wer von euch kann sich vorstellen, sich mal selbstständig zu machen? Da haben zwei Leute die Hand gehoben und ich war eigentlich total erschüttert, übrigens der Prof auch, dass sich nicht mehr Leute trauten. Und das hat sich heute schon verändert. Diese ganze Startup- oder Unternehmensgründungskultur, die hat sich schon geöffnet und da hat sich vieles zum Positiven entwickelt. Und da wird sich in Deutschland auch noch einiges tun, da bin ich ganz sicher. Das heißt, es gibt auf jeden Fall heute eine viel vielschichtigere Situation. Aber so Themen, die jetzt auch künftig mehr kommen werden, ist Nachhaltigkeit, ist Umweltschutz, ist langfristiges Denken und ich glaube, dass Peri da auch durch, sagen wir mal, unsere Werte da wirklich eine Chance haben, uns da gut zu positionieren, bin ich mir ganz sicher.
Zum Abschluss unseres Podcasts habe ich nur noch eine abschließende Frage und zwar, was können Sie denn all denjenigen mitgeben, die sich fragen, ob Peri ein potenzieller Arbeitgeber für Sie sein könnte?
Peri ist ein dynamisches Unternehmen. Peri ist ein Unternehmen, was sich ständig verändert, und zwar im Guten. Ja, wir müssen uns ständig anpassen, wir müssen ständig Neues ausprobieren, es wird hier nie langweilig. Es geht immer was Neues und was vielleicht auch zählt, wir geben Menschen, die Verantwortung tragen wollen, sehr bald auch Verantwortung. Hier ist keiner eine Nummer, wo er nur irgendwelche Themen irgendwo in ein Excel-Sheet reinhackt, sondern wir wollen, dass die Leute mitdenken, dass die Leute mitgestalten, wir wollen, dass die Leute aktiv auch sich am Unternehmen mit beteiligen, indem sie Ideen äußern, indem sie Themen in die Hand nehmen und umsetzen und dass dadurch schon eine sehr unternehmerische Firmenkultur herrscht, die, sagen wir mal, bei einem Unternehmen unserer Größenordnung nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der für Peri spricht. Wer sich hier entwickeln möchte, wer hier leisten möchte, der kann es tun und der wird Möglichkeiten finden, sich zu entfalten im Inland und im Ausland. Wir wollen natürlich schon auch Leute entwickeln, die auch gerne mal rausgehen an den Markt. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir Leute haben, die eben nicht nur hier im Head Office sich wohlfühlen und dann in der Kantine ein gutes Essen genießen, sondern wir wollen auch wirklich Leute haben, die mal einen Bauhelm aufsetzen und irgendwo, keine Ahnung, in Argentinien auf einer Baustelle stehen und das auch interessant finden. Ja, und das sind die Leute, die wir suchen. Das sind Leute wirklich, die sich entwickeln möchten, die schnell Verantwortung suchen, die ein dynamisches Unternehmen mitgestalten wollen.
Wir hoffen, dass euch diese erste Folge des Podcasts gefallen hat. Seid gespannt auf die nächsten Folgen, in denen wir euch weitere Kolleginnen und Kollegen vorstellen werden. Solltet ihr jetzt schon mehr über Peri und Einstiegsmöglichkeiten ins Unternehmen erfahren wollen, so besucht uns unter www.peri.com.